Ja, herzlich willkommen zum Eintracht Frankfurt Podcast, Ausgabe Nummer 50. Mein Name ist René und außerdem heute in der kleinen Besetzung mit dabei der Marvin.
Hallo.
Ja, Ausgabe 50, eigentlich so eine runde Geschichte. Leider haben wir es aus zeitlichen Gründen heute nicht geschafft, so das ganze Team beisammen zu bekommen. Und eigentlich hatte ich auch gehofft, wir würden irgendwas haben, was wir so ein bisschen verlosen können heute. Aber auch das hat leider nicht so recht funktioniert organisatorisch. Vielleicht können wir das irgendwie noch nachholen. Ich gucke mal, was sich da noch so machen lässt. Kleiner Hinweis noch am Rande, bevor wir mit den Fußballthemen beginnen. Zwei technische Sachen. Zum einen, der Feed für die Videofolgen ist, wie ich weiß, immer noch defekt, was iTunes angeht. Ich habe den jetzt schon, ich glaube, 3 oder 4 Support-Anfragen gestellt, weil ich das halt von meiner Seite nicht mehr beheben kann. Bislang ohne Reaktionen, ohne Antwort. Ich gehe jetzt dazu über und schicke denen einfach täglichen Hinweis. Mal gucken, vielleicht fühlen sie sich irgendwann genervt, dass sie uns entweder rausschmeißen oder den Fehler beheben. Schauen wir mal. Und das andere ist für die Leute, die das jetzt hier über den Livestream hören, für die ist es dann eher aktuell. Es gibt morgen ein paar Serverumstellungen, von daher morgen das Ganze nicht so ganz zu erreichen. Für die Leute, die es normal über den Feed beziehen, das Audio, vergesst, was ich gerade eben gesagt habe, weil ihr habt die Folge ja dann. Ja, Fußball war am Wochenende, genauer gesagt DFB-Pokal. Wir hatten endlich mal wieder vernünftige Anstoßzeiten, Samstag 15.30 Uhr.
Ja.
Das war es dann aber auch schon. Das Spiel war unter aller Sau.
Ja, leider war es wieder kein schön anzusehendes Spiel, also man hat keinen Klassenunterschied gemerkt. Ne? Halle ist ein Viertligist und ich habe mir eigentlich schon, wir haben ja in der Woche davor darüber geredet, ich habe eigentlich schon gedacht, okay, so ein 4-1, das ist noch im Bereich des Möglichen, sicher sind die auch irgendwie aufgepumpt und so weiter und so fort und wollten Gas geben, aber ich hätte nicht erwartet, dass wir uns gegen einen Viertligisten so immens schwer tun.
Ja, ich fand es schon, dass ein Klassenunterschied da war, aber halt umgekehrt. Also zumindest in der ersten Halbzeit hätte ich gesagt, wir sind der Viertligist und die sind der Zweitligist, so wie wir uns dargestellt haben.
Ja, weil wir hatten ja auch, glaube ich, keine richtige Torchance. Also wir haben uns ja auch wirklich nach vorne überhaupt gar nichts erarbeitet. Man muss sagen, okay, die Hallenser hatten auch nicht so viele Torchancen und es ging schon. Unsere Abwehr stand auch einen Tick besser als in den letzten Wochen. Ja, also wobei das noch weit entfernt von wirklich gut ist. Aber auch nach vorne ging wieder überhaupt nichts. Und wie du gesagt hast, ja, man hätte wirklich denken können, dass wir der Viertligist wären. Man hat erst so ab der 70. Minute gemerkt, dass das Halle so ein bisschen träge wird, dass sie einfach auch fertig sind vom vielen Laufen, weil die haben ja wirklich gut verteidigt, die haben ja auch gar nichts ankommen lassen, immer gleich Pressing gespielt. Und also ich hätte auch nicht gedacht, dass es so schwierige Arbeit wird. Und die einzige Möglichkeit, die wir dann hatten, war dann, sag ich mal, der Elfmeter von Gikas. Das hat er natürlich auch geschickt eingefädelt.
Ja. Ja, ich meine, gut, in der Situation ist er natürlich dann schon ein Fuchs, was das Thema angeht. Also ich meine, nicht umsonst war er mal Torschützenkönig und war ja auch lange Zeit dann immer wieder gesetzter Stürmer. Also der hat dann schon so einen Riecher für die Situation. Was mich halt wirklich geärgert hat, war, zum einen, dass zumindest in der ersten Halbzeit bei den Hallern oder Hallensern, oder was sagt man da jetzt eigentlich? Hallenser, glaube ich.
Ich sag Hallenser, passt, ne?
Dass die halt schon Chancen hatten und dass die halt einfach die auch rausgespielt haben. Also die haben uns da klassisch vorgeführt. Die haben frühes Pressing gespielt und was wir absolut nicht auf die Reihe gekriegt haben bei unseren Pässen, war halt eben das auch über einen kurzen Rahmen zu machen und uns dann halt auch mal da mitzubewegen. Ich meine, das war jetzt erst in der zweiten Halbzeit, aber wieder so eine klassische Situation, wo Matmur dann im Spiel war und mit dem Ball dann da quer übers Feld gelaufen ist und versucht hat, einen Anspielpartner zu finden und die standen halt alle stumpf irgendwo auf der Ecke oder auf der Stelle umrundet von jeweils 2 Gegenspielern. Wenn die jetzt noch Taschen in ihren kurzen Hosen gehabt hätten, dann hätten die alle wahrscheinlich noch Taschenbillard gespielt. Ist natürlich die Frage, ob ich da jetzt zu viel verlange, da kommen wir nachher auch noch dazu. Aber ich kann ja zumindest erwarten, dass wenn es um sowas geht wie DFB-Pokal, wo auch richtig Asche dran hängt, ja, dass die Jungs sich dann auch mal bewegen und nicht wie so ein nasser Sack auf der Stelle zusammenfallen.
Ja, ich denke, wir verlangen doch auch gar nicht zu viel. Ich meine, wir wollen doch nur einen Kampf sehen. Wir wollen sehen, dass die Jungs rennen. Ja, wenn das dann nicht alles so technisch gelingt oder so, das ist eine ganz, steht auf einem ganz anderen Blatt. Aber wie du schon gesagt hast, es wurde sich kaum bewegt, kaum Anspielstation. Und was mir halt auch gefehlt hat, und das war im Gegensatz bei Halle, war das zum Beispiel ganz gut. Da hat zum Beispiel der Mike Wagefeld mal draufgeschossen und dann, ich glaube, noch eine. Und das war dann auch... Die haben den Abschluss gesucht, auch mal von weiter weg, ja. Und dann, ich erinnere mich in der zweiten Halbzeit an den Pfostentreffer. Wäre das kein Pfostentreffer gewesen, sondern wäre der reingegangen, da hätten wir blöd ausgesehen. Da hätte es 1-0 für Halle gestanden und dann hätten wir vielleicht wahrscheinlich sogar sinnlos angerannt, ja. Also, wir haben auch immer versucht, klein zu spielen, kaum den Abschluss mal gesucht. Ich glaube, wir hatten auch vielleicht nur ein, zwei Torschüsse in der ersten Halbzeit, ja. In der zweiten Halbzeit ist es nur am Ende ein Tick besser geworden, aber es war weit von einigermaßen gut. Es ist auch keiner positiv wirklich rausgestochen. Wie gesagt, der Kickers hat es natürlich schlau gemacht. Kein anderer hätte da Elfmeter gegeben. Also ich weiß nicht, ich fand, das war kein Elfmeter, ja. Aber er hat es halt wirklich gut gemacht. Das hätte auch keiner von uns in der Mannschaft schon so gut rausholen können, wenn man das positiv sehen will. Aber insgesamt, hätte er die Tore nicht gemacht, wäre er auch grottenschlecht gewesen. Und dann Köhler, der dann eingewechselt wurde, auf der linken Verteidigerseite, das war, der hat sich von jedem Viertligisten abkochen lassen.
Ja, das war halt auch so diese, da muss ich ausnahmsweise den Jungs aus der, hier aus der FR mal recht geben, wenn sie sagen, Köhler ist und wird nie ein Linksverteidiger werden. Das ist nicht seine Position, der hat da hinten nichts zu suchen, der kriegt das da nicht auf die Reihe, der war da auch gnadenlos überfordert. Blöd war halt, Chakba fällt aus, Zavelas ist noch verletzt, wen hättest du denn ansonsten da hinten bringen sollen?
Ja, nee, du hattest keine andere Möglichkeit, aber trotzdem hat der Köhler ja schon mal in der Bundesliga das auch mal für ein, zwei Spiele gemacht. Und das ging halt jetzt gegen einen verdammten Viertligisten. Und das muss man sich auch immer wieder sagen. Wir spielen hier ja nicht gegen einen Bundesligisten oder einen super Zweitligisten. Das ist ein Viertligist, den musst du normalerweise ganz glatt weich kochen. Ja,
ja, und natürlich.
Ich weiß, im Pokal tut man sich da immer ein bisschen schwer, aber es sagt keiner was, wenn du dir schwer tust und ein 1-0 hinrotzt, aber dieses Kämpferische hat gestimmt, die Laufbereitschaft war da, ja. Und genau das fehlt ja. Darum geht es ja. Es geht ja nicht um das nackte Ergebnis. Wenn du das nackte Ergebnis siehst und sagst 2-0, dann sagst du, ach, war doch ein lockeres Ding, wenn du das Spiel nicht gesehen hast. Aber wir haben das Spiel gesehen und wir wissen ganz genau, was für eine schwere Geburt es dann war. Dass dann im Endeffekt dann noch glücklich das 2-0 durch so ein Dusel-Ding gefallen ist, was natürlich auch nur der Kicker so macht. Okay, aber im Endeffekt kann man mit der Leistung einfach nicht zufrieden sein. Das Einzige, was mich positiv stimmt, ist, dass jeder Mannschaftsteil oder auch die Verantwortlichen das auch sehen.
Ja, also Laufbereitschaft war zumindest von einem da. Das ist auch wieder so eine Situation, wo ich heute schon zum zweiten Mal eigentlich, müssten wir den Tag hier rot im Kalender anstreichen, den Kollegen von der FR und auch dem Kollegen vom Block G recht geben muss. Gekas ist gerannt. Also der hat nicht nur einfach vorne gestanden und drauf gewartet, dass ihm irgendwie so ein Abschlag vom Oker hinten vor die Füße fällt, sondern der hat sich da auch noch bewegt.
Ja,
der kann laufen.
Ja, er hat mehr gemacht als in den Spielen zuvor, sage ich mal, noch am Ende der ersten Liga oder so. Das stimmt schon. Also eine gewisse Laufbereitschaft war da. Und wenn ich noch was Positives hervorheben muss von diesem Spiel, was wirklich unter aller Sau war, dann muss ich auch sagen, dass der Bamba Andersen eigentlich für mich eine ganz gute Partie gemacht hat.
Ja. Also unterm Strich sicherlich schon, auch für die kurze Zeit, die er da war, aber du hast halt immer noch keine Abstimmung in der Abwehr drin. Das kriegst du natürlich bei dem Wechsel, der da hinten jetzt wieder drin stattgefunden hat und der kurzen Zeit, die jetzt zusammen trainieren, auch nicht von jetzt auf gleich hin. Aber da müssen wir halt einfach dran arbeiten. Meiner Meinung nach müssen die jetzt in den Trainings viele Testspiele machen, dass da eine Abstimmung reinkommt. Das ist das Einzige, wie du das jetzt noch irgendwie da auf die Kette kriegst. Fit sind sie jetzt, denke ich, alle jetzt noch mit Konditionen. Brauchst du auch nicht mehr viel machen, aber du musst halt jetzt gucken, dass du da eine Abstimmung in die Mannschaft reinkriegst.
Ja, stimmt, das ist ganz wichtig. Aber ich bin halt überrascht, weil, das hat ja auch Faye gesagt, im Teil der Vorbereitung war das Ganze schon viel besser und war schon eingespielter und es war, und jetzt ist wieder so eine Lethargie, hat die ganze Mannschaft verfallen und könntest meinen, die sind in der Mitte der Rückrunde, der letzten Saison. Ja?
Ich würde es jetzt aber auch auf die Wechsel drauf zurückführen. Du hast halt in der Vorbereitung angefangen mit vielen Spielern aus der letzten Saison, die sich irgendwie schon kannten. Da musstest du jetzt nicht unbedingt mehr so an dem, wie läuft der eine, wie läuft der andere arbeiten, sondern ein bisschen Motivation reinkriegen. Das kriegst du natürlich mit so Testspielen, wo du, wo es um nichts geht, wo du locker gegen irgendeinen so Drittligisten antreten kannst und die dann da, was weiß ich, 6-1 vom Platz fegst. Ja, die Ergebnisse von der Vorbereitung nicht mehr so im Kopf, kriegst du da natürlich schon Motivation rein. Dann geht der ein oder andere wieder, dann kommen wieder andere rein, dann musst du da erst wieder zusammenfinden. Das wirft dich dann natürlich schon irgendwo in gewisser Weise wieder zurück.
Ja, das stimmt, ja. Ja, gerade weil es ja immer noch ein stetiger Wechsel ist. Und wenn du, ich habe jetzt gestern Heimspiel nicht gesehen, hast du es gesehen?
Nee, leider auch nicht. Ich hatte darauf gehofft, dass die Alex es...
Ja, genau, weil die Alex hatte ja das groß propagiert, ne? Im Endeffekt, ja, dass sie es auch gesehen hatte. Deswegen wäre schön gewesen, hätte sie uns jetzt irgendwie ein Feedback geben können. Aber was ich jetzt so rausgezogen habe aus dem, was ich jetzt noch gelesen habe, ist, dass ja die Planung auch wirklich noch nicht beendet sind, die Personalplanung. Das heißt, dass bis zum 31.08. noch wirklich viel passiert. Auch viele, ja, viele Leute, die noch abgegeben werden sollen und der ein oder andere, der noch geholt wird. Das heißt, das ist jetzt stetig noch ein stetiger Prozess. Die Mannschaft ist noch lange nicht so zusammen, wie sie am 31.08. zusammen sein sollte.
Na gut, das war mehr oder weniger zu erwarten. Das Problem dabei, in Anführungszeichen, ist jetzt halt einfach, dass die zweite Bundesliga weit vor dem Ende der Transferperiode und ja auch vor dem Beginn der ersten Bundesliga angefangen hat. Das sind halt die Schwierigkeiten, mit denen du dann da kämpfen musst. Was mich so ein bisschen wundert, ist jetzt die Namen, die da jetzt auftauchen. Da wird dann jetzt wieder diskutiert, ob man jetzt einen Gekas halten sollte, jetzt wo er Tore geschossen hat oder nicht. Da gehe ich jetzt, und das wäre dann jetzt das dritte Mal, damit reicht dann auch heute wieder konform mit den drei Herren von der FR in ihrem schicken Video, was ich mir vorhin noch schnell angeguckt habe, die gesagt haben, wenn du für Gekas noch 2,50 Mark kriegst, dann bitte auf Wiedersehen. Es war sicherlich gut, dass der jetzt Tore geschossen hat. Zum einen, dass wir im Pokal eine Runde weiterkommen und zum anderen, dass vielleicht der ein oder andere, der noch einen Stürmer für schmales Geld braucht, auf den Jungen jetzt auch wieder aufmerksam wird.
Das stimmt. Er hat ja wirklich absolute Eigenwerbung betrieben. Mit 2 Toren im Pokal, kannst du sagen, was du willst. Das war gut. Das war auch für seinen Marktwert gut und das war auch gut für die Eintracht, um ihn bei anderen Vereinen irgendwo attraktiv anzubieten. Ne? Ja. Das, die Sache ist halt, ich sehe das auch so, dass ich eher Gekas abgeben würde. Natürlich ist es ein Spieler, der eine gewisse Trefferanzahl eigentlich schon verspricht. Aber das Problem, was wir dann wieder hätten, ist, dass wir wieder in dieses Spielsystem Gekas reinkommen würden. Was uns in der letzten Saison auch irgendwo das Genick gebrochen hat. Und das merkst du auch bei einigen Spielern, die wissen das dann schon noch gut, okay, hau ich halt die Birne nach vorne und schau, dass der Gekas da irgendwie ein Ding reinmacht. Und genau das ist ja das, wovon wir uns distanzieren wollen. Deswegen würde ich das auch wirklich besser finden, wenn wir ihn verkaufen. Vielleicht bekommen wir jetzt noch ein bisschen mehr Geld dafür. Ich will auch nicht, weil Gekas ist sehr beschränkt in seinem Spiel. Und ich will eigentlich, dass die Spieler der Eintracht, auch die Stürmer der Eintracht, irgendwie das Ganze ein bisschen variabler gestalten können. Ich fand die Idee ganz gut, die Fee jetzt hatte, dass wir 4-2-2 gespielt hatten, wobei ich von dem 4-2-2 bei dem Halle-Spiel auch nicht viel gesehen habe.
Nee, hast du jetzt auch nicht wirklich viel gesehen, das stimmt. Ich glaube aber nicht, dass wir dann wieder unbedingt so in dieses Thema System Gekas reinlaufen. Das ist aus meiner Sicht eine Frage. Zum einen, spielst du mit einer Spitze oder nicht? Wenn du mit einer Spitze spielst, ist die Wahrscheinlichkeit sicherlich höher, wenn Gekas da vorne steht. Ansonsten hast du halt 2 Mann da vorne, da bist du sowieso schon mal ein bisschen mehr in die Breite gezogen. Und dann ist es halt auch so eine Frage des Trainers, wie kriegt er das in die Köpfe von den Jungs da rein? Klar, wenn dann einige vielleicht wieder anfangen, wie man es ja jetzt auch gesehen hat, mit diesen weiten Bällen wieder nach vorne. Da wäre ja auch zum Beispiel der Herr Zaveles so ein Kandidat dafür, wobei da ja auch noch die Frage ist, ob er bleibt oder nicht. Aber das ist eine Sache, die kriegt der Trainer aus meiner Sicht raus. Also wenn du den Jungs da oft genug auf die Finger haust und sagst, hier nix hinten Abschlag und das Ding nach vorne in 16-Meter-Raum und hoffen, dass irgendeiner an den Ball kommt, sondern schon vernünftig spielerisch nach vorne, dann kriegst du das Thema da irgendwie auch wieder in den Griff.
Ja, ich hoffe auch darauf, weil wir ja auch spielerisch immer noch das Potenzial haben, wenn du dir unser Mittelfeld anguckst. Wenn unser Mittelfeld endlich mal ihr ganzes Potenzial ausschöpfen würde, dann wäre das überhaupt nicht so das Problem. Aber wie gesagt, auch selbst gegen Halle war das schon teilweise ein Offenbarungseid. Da war auch wieder Lehmann, war wieder komplett von der Rolle. Was mich halt auch komplett negativ beeindruckt oder bedrückt mehr oder weniger, ist die Tatsache, dass auch Ecken und Freistöße wieder total ungefährlich sind.
Wer hat sie denn geschossen?
Ja, Lehmann hat sie zum Teil geschossen und dann wieder Köhler.
Einen. Oder vielleicht maximal 2. Und der Rest war wieder Köhler. Ja. Wo ich dann auch sage, von wegen, hallo, der fünfte Trainer, der in dem Moment rumrennt wie so ein Maulwurf unter der Höhensonne, das müsste man da eigentlich mittlerweile schon zweimal gesehen haben, dass der nicht in der Lage ist, irgendwelche Standards zu schießen.
Nein, das hat irgendwann mal vielleicht ein, zwei Mal geklappt und seitdem hat er irgendwie diesen Ruf, aber meine Güte, Köhler kann das einfach nicht. Und das muss auch jetzt endlich mal begriffen werden, weil, wie gesagt, das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, Standards sind in der zweiten Liga essentiell und die musst du können. Wenn aus dem Spiel heraus nichts geht, muss über Standards was gehen. Und da rege ich mich immer wieder darüber auf, dass wir auch dilettantisch bei Ecken umgehen, ja, und wo du eigentlich theoretisch mal die Lufthoheit haben könntest. Aber ich glaube, wir haben auch nach vorne haben wir vielleicht einmal vielleicht ein Kopfballduell gewonnen. Das ist viel, viel zu wenig. Und ich weiß nicht, ob das wirklich daran hängt. Ja, keine Ahnung, das kann nicht am Spielerischen hängen. Es hängt wirklich an der, es ist eine Kopfsache. Ja? Und da muss wirklich noch viel Arbeit betrieben werden. Weil guck mal, wir jetzt nächste Woche, das werden wir gleich nachher auch noch zukommen, Braunschweig, das ist nochmal ein anderes Kaliber.
Du willst jetzt aber nicht behaupten, dass Köhler in seinem Gedankengefängnis ist, oder?
Nein, auf keinen Fall. Nee, Köhler ist einfach in einem normalen Formtief, was er ja auch schon vor seiner was er schon vor einem Jahr oder vor anderthalb Jahren hatte. Nur im halben Jahr vor seiner Vertragsverlängerung, also in der Hinserie, da hat er plötzlich super gespielt. Aber ein Jahr davor war es nicht so gut und jetzt ist es auch wieder für den Arsch. Ja, also denn, da stelle ich mir wirklich die Frage, ob das auch ein Spieler ist, der wirklich nur für seinen Vertrag spielt.
Möglich ist es. Vielleicht hätte man da andere Konditionen verhandeln müssen. Gut, kenne den Vertrag jetzt nicht, wissen nicht, was da drin steht, aber hätte vielleicht ein Anreiz sein können. Aber zumindest Bruchhagen hat ja das erkannt, zumindest wenn ich mir, glaube ich, beim HR auf der Internetseite den Bericht durchlese, wo er dann ganz klar sagt, dass er Köhler da in die Pflicht nimmt, dass der seit einem halben Jahr weit unter seiner Form ist und da jetzt endlich wieder reinkommen muss.
Ja, finde ich gut. Finde ich auch also gut von Bruchhagen. Ich finde es ungewöhnlich, weil er eigentlich sonst nicht so jemand ist, der großartig mit Namen oder gerade auch bei Kritik nicht mit Namen um sich wirft. Finde ich aber insofern ganz gut, weil Köhler ja auch damals einen Vertrag bekommen hat zu verbesserten Konditionen. Also insofern wird er jetzt auch nochmal extra in die Pflicht genommen, weil ganz ehrlich, bei keinem anderen Bundesliga-Verein würde er so einen Vertrag bekommen. Ja? Ja. Ich weiß nicht, ob er bei so vielen Bundesliga-Vereinen überhaupt einen Vertrag bekommen würde, aber nicht so einen, den er jetzt bei der Eintracht hat. Also insofern muss man auch einen Tick davon zurückzahlen, was man jetzt jährlich einsackt. Aber gut, er hat jetzt die Linksverteidigerposition, musste er jetzt gegen Halle spielen, das war nichts. Aber du hast richtig die Frage gestellt, was machen wir denn jetzt auf der Linksverteidigerposition?
Vor allem die Frage ist, mit welchen Spielern arbeitest du da? Zavelas ist ja auch nach wie vor immer noch so ein Kandidat, den man ja auch gerne abgeben möchte.
Würdest du ihn halten?
Nö, auf keinen Fall.
Du würdest ihn verkaufen?
Ich würde aus der jetzigen Situation heraus auch sagen, ja. Also ich halte Jagba dafür den besseren Mann. Mhm. Ich weiß nicht, ob du wirst irgendein Backup brauchen. Meiner Sicht nicht Köhler heißen sollte, sondern halt irgendjemand anders. Die Frage ist, brauchst du einen Zavelas, den du dir dann auf die Bank setzt und als Backup da spielen lässt?
Das ist halt die Frage, ob er da vielleicht auch schon zu teuer ist für die Bank.
Das ist halt eben das, was ich auch denke. Also ich meine, der wird sicherlich nicht gerade wenig Geld kosten und so jemanden dann als Backup da, als Großteil der Saison einfach als Bankwärmer hoffentlich da arbeiten zu lassen, wobei da auf der anderen Seite, Jagba ist jetzt aktuell verletzt, ich weiß es gerade aus dem Stegreif nicht wie lange, wirst du ja jetzt erstmal einen brauchen. Ich meine, bis zum 31.8. haben wir noch Zeit, es sind noch 4 Wochen. Man könnte ihn dann auch relativ zum Schluss erst abgeben.
Ja, Alex hatte letztens, wir haben ja zusammen Fußball geguckt, wir haben ja zuletzt gemeinsam das Halle-Spiel geguckt und da hat die Alex was gesagt, was ich auch ganz sinnvoll fand. Stell mal vor, ich weiß jetzt nicht, ob Zavelas jetzt schon nächste Woche fit wird, aber wenn er jetzt relativ zeitnah fit wird, dann ist es ja auch für ihn eine Chance, sich auf der Linksverteidigerposition anzubieten und dann könnten wir gerade, und dann sind immer noch erst 3 Wochen rum und dann könntest du ihn vor dem 31.8. immer noch verkaufen.
Ja, das ist ja das, was ich meine. Wenn der jetzt fit wird, lass ihn mal 2 Wochen spielen, der soll sich da hinten schön präsentieren, geht der Marktwert vielleicht nochmal um 2 Euro hoch, ist noch ein Schoppe für einen Hübner drin.
Ja, das wäre halt eine gute Sache, aber ich weiß halt auch nicht, wie fit jetzt John Zavelas ist. Ich weiß, dass er wieder das Training mitmacht, aber ich glaube auch noch nicht, dass
ich glaube, er hatte es abgebrochen. Also das Letzte, was ich gelesen hatte, war, dass er am Donnerstag oder irgendwas im Training war, es aber auch vorzeitig wieder abgebrochen hat.
Okay.
Vorzeitig abgebrochen. Nee, vorzeitig abbrechen kann man nicht. Man bricht ab oder man beendet es regulär so rum.
Ja, okay, siehst du, ne? Das ist dann also, sieht's auch schwierig aus. Dann müssen wir also wieder mit Köhler vorlieb nehmen beim nächsten Spiel, ne?
Nee, bitte nicht.
Naja, das ist halt die Sache. Also ich meine, wir haben jetzt das Halle-Spiel einigermaßen irgendwo abgeschlossen, ja, weil es geht halt ineinander über die Themen, ja. Du merkst, du kannst nicht nur über das Halle-Spiel sprechen, ohne auf die potenziellen Neuverpflichtungen oder Abgänge sprechen zu kommen.
Da tauchten jetzt noch zwei Namen auf. Eine ist unser Dauermoppel Kayo, dass man den natürlich versuchen wird, in irgendeiner Art und Weise loszuwerden, ist klar, wobei ich ehrlich gesagt nicht glaube, dass es da jetzt so viele Kandidaten geben würde, die ihn haben wollen. Könnte zumindest ein schwieriges Unterfangen werden. Und dann taucht jetzt auch wieder auf, dass man Clark abgeben wolle.
Ja, das habe ich auch gelesen.
Ich jetzt irgendwie gar nicht nachvollziehen kann. Ich meine, er ist jetzt als Innenverteidiger jetzt nicht so der 100%-Mann, aber er hat jetzt seine Arbeit jetzt nicht unbedingt so schlecht gemacht. Und ich denke auch, dass er im Mittelfeld durchaus auch sein Potenzial hat. Ich meine, vielleicht kannst du den auch mal hinten links einsetzen als Alternative. Aber bei dem verstehe ich jetzt nicht, warum man den jetzt unbedingt abgeben möchte.
Nee, das klingt für mich auch so ein bisschen so als nach extremer Kaderausdünnung. Also ich weiß nicht, Clark hätte ich jetzt auch nicht genannt, weil ich halt wirklich denke, dass es auch gerade für die zweite Liga ein Mann ist, der robust genug ist und der für das ein oder andere härtere Spiel auf jeden Fall zum Einsatz kommen könnte. Also das wundert mich auch. Ich meine, natürlich gibt es diese typischen Namen, die immer wieder genannt werden, wie Belaid, Petkovic, ja, die immer noch auf unserer Gehaltsliste sind, auch wenn man sie vergisst und sie in der Zweitliga-Planung gar keine Rolle spielen, aber die kosten noch Geld. Gekas, da haben wir jetzt auch schon drüber gesprochen. Kayo bekommst du wahrscheinlich überhaupt gar nicht weg. Und das ist wahrscheinlich auch ein großes Problem, weil es finanziell natürlich, ich denke, Clark kostet gar nicht so viel. Aber Kayo wird wahrscheinlich so vom Gehalt relativ viel kosten, aber den kriegst du nicht weg. Okay. Ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendeine Mannschaft noch interessiert ist, die täglich diesen Zweitligabetrieb mitbekommt. Weil man sieht ja, dass Kayo auch überhaupt nichts gerissen hat in der letzten Zeit. Da, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie gut Hübner ist im Verkaufen, ja. Ich denke und ich hoffe eigentlich relativ gut. Bruchhagen hatte das ja im Winter ja schon fast richtig gut gemacht, als er nach Russland verscherbeln wollte, ja. Das ist ja dann am sportmedizinischen Test gescheitert.
Ja.
Aber ich denke, es wird auch wirklich problematisch, Kayo zu verkaufen. Aber wie du schon sagst, mit Clark tue ich mir ein bisschen schwer, weil da verstehe ich den Grund nicht so. Gut, okay, wir haben relativ viele defensive Mittelfeldspiele. Vielleicht steckt dahinter auch was anderes, dass wir noch ein oder zwei defensive Mittelfeldspieler verkaufen wollen, weil wir noch einen im Blickfeld haben, den wir uns neu holen. Das kann auch sein. Ich würde sogar ganz ehrlich so weit gehen und momentan sagen, nach den letzten Leistungen, die Schwegler war jetzt im Pokal nicht dabei, weil er gesperrt war, aber auch in den Spielen gemacht hat, wenn noch mal ein gutes Angebot kommt, ein richtig gutes Angebot, wie ja anscheinend proklamiert wurde vom HSV vor der Zweitligasaison kam, ich würde ernsthaft mit dem Gedanken spielen, das Geld einzusacken.
Ja, bin ich auch der Meinung, aber Schwegler ist halt jetzt auch Kapitän und ich weiß halt auch nicht, das ist ja dann wieder die andere Frage, du machst jemanden zum Kapitän und drei Wochen nachdem die Saison begonnen hat, schmeißt dann raus, in Anführungszeichen. Ob das dann natürlich auch so das richtige Bild ist, was du in der Mannschaft vermittelst, die halt sowieso gerade noch mal wieder so in ihrer Phase ist, wo sie auch erstmal wieder reinkommen muss und Motivation braucht, das ist halt dann jetzt auch die Frage. Vom Spielerischen her würde ich sagen, ja, was die Stimmung innerhalb der Mannschaft angeht, würde ich fast behaupten, kannst du so einen Move nicht bringen.
Ja, das stimmt. Aber wobei ich mich sowieso wundere, dass er Kapitän ist. Aber ich meine, ich glaube,
das Thema. Da haben wir drüber diskutiert. Ich meine, am Wochenende, Oka stand im Tor und hat sich natürlich dann auch gleich die Kapitänsbinde geschnappt. Wäre Oka jetzt die gesetzte Nummer 1, hätte ich jetzt auch gesagt, von wegen wunderbar. Erfahren, ältester Spieler, wird sich wahrscheinlich hoffentlich nicht so oft verletzen als Tormann. Bind dem das Ding um. Haken dran.
Das stimmt, ja. Er wäre dann auch eher so eine Integrationsfigur. Aber gut, ich meine, Schwegler hat jetzt die Binde, damit muss er klarkommen. Ist auch okay so von mir aus. Hätte mir was anderes gewünscht, aber man kann sich es manchmal nicht aussuchen. Ja, du hast vollkommen recht. Das ist halt das Problem. Du kannst jetzt nicht Schwegler dann auch ersatzlos jetzt irgendwie verkaufen. Ich hatte wirklich schon mit dem Gedanken gespielt, wobei ich nicht weiß, ob er sich die zweite Liga antun will. Wobei, momentan hat er keinen Vertrag. und keinen Verein. Ich hatte wirklich mal über Hitzlsperger nachgedacht, ja. Weil ganz ehrlich, wenn du würdest wahrscheinlich relativ viel Geld bekommen, wenn du Schwegler verkaufst. Und das Geld könntest du theoretisch auch in Hitzlsperger investieren, der auch eine nachweislich relativ gute Beziehung zu Fee hat. Da ist er mit dem Meister geworden. Keine Ahnung. Und er hat ja jetzt auch noch keinen Verein. Er hat zwar die Rückrunde in der Premier League ganz gut gespielt, sein Verein ist trotzdem abgestiegen. Aber das wäre theoretisch einer, wo ich sagen würde, okay, das wäre halt auch eine Hausnummer und der könnte vielleicht auch Kapitän machen, ja, keine Ahnung.
Ist durchaus eine Theorie. Der Name, der immer noch rumgeistert und irgendwie nicht tot zu kriegen ist, ist ja Meierhofer.
Ja.
Wobei ich persönlich dann immer so der Meinung bin, Namen, die viel diskutiert werden in der Presse, ist die Wahrscheinlichkeit jetzt nicht so groß, dass es werden. Aber so beharrlich, wie der sich da jetzt hält, und wenn du auch einen Gekas abgibst, brauchst du ja da vorne wieder einer, denke ich schon, dass er da ganz gut reinpassen würde.
Ja, ich weiß halt nicht, Meierhofer ist halt für mich so einer, das ist ein cooler Typ, aber so mit Fußballspielen hat er es nicht so, ja. Also jeder, der sich mal das Best-of Meierhofer-Video angeguckt hat, Meierhofer gegen versus Dublin, Meierhofer versus Irland, bei YouTube, der weiß ganz genau, was er auch imstande ist, nicht zu leisten, ja. Also das muss man sich, kann ich jedem nur empfehlen oder eigentlich jedem abraten, der wirklich denkt, dass er ein wirklicher Topspieler ist. Also vielleicht ist er auch nur im Nationaltrikot so ein absoluter Versager, ja, weil das, also da hat er bisher, ich glaube, im Nationaltrikot von Österreich hat er, glaube ich, bisher noch kein richtig gutes Spiel gemacht.
Okay.
Auf Vereinsebene schon. Also er ist auf Vereinsebene wesentlich besser, hat auch schon öfter getroffen, wie gesagt, auch da damals das Sturmduo Hoffe, Meierhofer bei Rapid Wien war ja wirklich sehr schlagkräftig. Das wäre natürlich eine Idee, gerade in dem Zusammenspiel Hoffe und Meierhofer, die sich ja nachweislich kennen. Vielleicht ist es eine Erfolgsachse, die du dann wiederbeleben kannst. Ich weiß halt nicht. Was mich nur so ein bisschen stört, ist, das sind alles Spiele, die kennst du. Weißt du, worauf ich hinaus will? Es kommt jetzt kein überraschender Transfer. Es ist jetzt nicht so, dass wir sagen, okay, wir haben uns jetzt mal da und da umgeguckt, in den nicht vielleicht ganz so einschlägigen Ländern und haben da mal eine Perle geholt. Weißt du, was ich meine?
Ja.
Es geht immer nur, ganz ehrlich, dafür brauchst du auch keinen Scout für die Spiele. Das sind so typische Spieler, die halt momentan immer auf dem Transfermarkt rumlungern, weil die von ihren Vereinen vielleicht nicht so wirklich gebraucht werden oder weil sie vielleicht gar keinen Verein haben. Da kommt jetzt nichts, wo ich jetzt sagen würde, ach, das ist mal eine fuchsige Idee. Zum Beispiel, ich meine, heute hat Ingolstadt einen Tunesier geholt, ne? Der hat einen Marktwert von 2 Millionen. Hm. Ingolstadt, da steckt auch Geld dahinter. Aber der hat bisher nur in Tunesien gespielt und war halt da ein ziemlicher Goalgetter. Aber das ist mal was. Das ist mal was anderes. Nicht so die typische Transfergemengelage, die im deutschen Raum halt vorherrschend ist. Ich würde es halt auch mal gut finden, wenn wir irgendwie mal scout-technisch da mal was machen, wobei ganz ehrlich, die letzten Aktionen, die wir gerissen haben, wo die Spieler nicht bekannt waren, die haben auch relativ wenig gebracht. Ich erinnere an Kaio, den davor auch keiner kannte.
Ja, also die Namen, die da jetzt auftauchen, das sind halt alles Namen, die unserem Bruno Hübner wohl bekannt sind, weil er irgendwann schon mal mit ihnen zusammengearbeitet hat. Wirklich gescoutet worden ist da jetzt aus meiner Sicht auch keiner. Das war jetzt aber, glaube ich, auch nicht so unbedingt das Ansinnen, da nochmal so eine Kajo-Nummer in Anführungszeichen zu fahren, sondern da wollte man jetzt bewusst Leute haben, die man kennt, die dem Trainer ins Konzept passen, die der Sportdirektor kennt, die vielleicht auch dieses Thema deutsche Sprache, wie auch immer, so ein bisschen drauf haben, in Teilen zumindest, damit du dann da Abstimmung drin hast, die auch die Bundesliga kennen. Ich glaube, das war jetzt eher erstmal so das Ansinnen. Ich glaube auch nicht, da hätte auch jeder wieder so dieses Kajo-Bild gehabt, wenn du jetzt gesagt hättest, hier, wir haben jetzt einen aus dem Kamerun irgendwo für 2,95 Millionen geholt und es ist der Topmann. Wer hätte die Nummer denn noch geglaubt? Ich meine, wenn er nachher wirklich ein Topmann gewesen wäre, ja, aber so auf den ersten Blick hätte doch jeder gesagt, von wegen, naja, das ist jetzt der zweite Kajo.
Ja, gut. Ich meine, wir haben ja in der letzten Zeit auch schon viele Fehlschläge gemacht. Ich will an den Torelefant denken, der, glaube ich, gar kein Tor für die Eintracht geschossen hat. Ich habe auch einen Namen schon wieder verdrängt, wo der...
Ja, ich weiß, wen du meinst, den mit den dicken Beinen. Ja, ja, egal.
Ja, du weißt, wen ich meine, ja.
Ja.
Der mittlerweile dann auch zu Sparta Prag gewechselt ist, dort ein paar Tore geschossen hat, aber in seiner Zwischenstation in Cottbus auch fürchterlich Spiel gespielt hat. Also, wir haben ja in der letzten Zeit wirklich kaum Leute irgendwie aus der Versenkung geholt, beziehungsweise aus unbekannten Ländern oder wenig bekannten Ländern, die wirklich eingeschlagen sind. Insofern ist es vielleicht besser, die Leute zu holen, die Mann oder zumindest auch Bruno Hübner kennen, mit denen schon zusammengearbeitet hat. Insofern kann ich das absolut nachvollziehen. Aber es ist halt, man sieht halt, es ist schwierig, die Integration auch der neuen Spieler, das dauert alles noch eine Weile, das habe ich jetzt, hat ja auch die FAZ geschrieben, ja. Das ist auch ein Prozess, der muss erst zusammenwachsen. Es ist auch ganz klar, dass die Abwehr in den ersten Wochen nicht so stabil stehen kann, aber trotzdem machen viele, gerade auch in Schildenfeld, auch selbst gegen Halle, Fehler, die wirklich dilettantisch sind, die wirklich auch nicht auf diesem Niveau gängig sind. Und das verwundert mich. Ich meine, okay, Christian hat geschrieben, ich will, um jetzt in das Thema zu kommen, Christian, der auch bei uns bei Facebook geschrieben hat, der hat uns auch gefragt, sind wir alle zu kritisch, weil die Eintracht ist weitergekommen im Pokal?
Ja, sie ist, unterm Strich ist sie weitergekommen und ich bemängel auch nicht, dass wir es geschafft haben, weiterzukommen. Was ich halt einfach bemängel, ist, dass es an grundlegenden Dingen scheitert. Ich meine, wir haben uns auf die Fahne geschrieben als ehemaliger Bundesligist, der jetzt hier so eine Betriebsunfallsaison hat, wo wir mal 11 Monate im Unterhaus unterwegs sind und eigentlich direkt wieder aufsteigen will, musst du halt auch ein gewisses Maß an Leistung zeigen. Ich fordere jetzt nicht, dass die jetzt hier Handstand-Überschlag machen und den Ball von der Mittellinie mit dem Hintern ins Tor bringen oder irgendwas, sondern ich erwarte einfach, dass so grundlegende Dinge passen, Ballannahme, Abstimmung, dass das da ist und das, was auf jeden Fall 200%ig da sein muss, gerade in so einem Thema, wo es um Pokal geht, wo es um Geld, um Prestige geht, dass die Leute, die da auf dem Platz sind, halt auch rennen, bis ihnen die Lunge aus dem Hals fällt. Das, was ich in der letzten Saison schon gefordert habe, will ich halt jetzt auch.
Ja, es geht ja nur um die Einstellung. Es geht wirklich, ich stimme dir da auch vollkommen überein, es fehlt die Einstellung. Also mir kommt es wirklich so vor, als wir hätten viele noch nicht begriffen, so worum es ging, weil einfach die Körperlichkeit fehlt noch im gewissen Maße. Ja, also auch die Laufbereitschaft, auch der Wille mal ein Grätschen, hier und da zu grätschen, da nehme ich jetzt ausdrücklich den Sebastian Rode aus und auch der Jungen, der hat, Jungs, Formkurve steigt auch langsam wieder an, das merkt man schon. Aber an sich fehlt mir halt auch im gewissen Maß einfach die Körperlichkeit in unserem Spiel und das ist ja das, was man verlangen kann. Ich meine, sicher ist es gut. Guck mal, wir haben aus Zweitligaspielen 4 Punkte geholt gegen wirklich starke Gegner. Von den reinen nackten Zahlen und im Pokal auch sind wir weitergekommen, kann man nichts sagen. Aber es geht halt darum, wie du Spiele gewinnst, weil wir hatten auch nachweislich viel Glück. Wir hatten viel Glück gegen Greuther Fürth, wir hatten auch wirklich viel Glück gegen St. Pauli und wir hatten auch Glück, dass wir den Elfer bekommen haben. Da war natürlich auch sehr, sehr viel Glück dabei, aber du musst wirklich sagen, dieses Glück wurde eigentlich nicht erarbeitet.
Ja, also klar, wir haben gegen die mit die stärksten Gegner in der Saison jetzt am Anfang 4 Punkte geholt. Das ist auch alles schön und das muss auch genauso sein. Aber was mir halt wirklich fehlt, ist, dass ich nicht sehe, dass die Einstellung stimmt. Und wenn ich dann wieder so ein bisschen zurückdenke an die letzte Saison, war es ja auch so, dass wir in der Hinrunde Punkte gemacht haben, auch da nicht spielerisch und kämpferisch unbedingt die Besten waren, sondern die Dinge halt auch irgendwie ins Trockene gerettet haben. Und ich dann befürchte, dass es dann nachher, wenn der Einsatz jetzt nicht stimmt und wir jetzt anfangen, die wichtigen Punkte zu holen, uns hinten dran halt dann auch wieder die Luft ausgeht.
Ja, das ist es halt. Weil ganz ehrlich, wir haben ja auch in der letzten Saison, Hinrunde, viele Punkte mit viel Glück geholt. Das muss man auch vergessen, da wo wir wirklich viele schlechte Spiele gemacht haben, St. Pauli auswärts, ja, da waren viele Spiele dabei, die du eher mit Glück gewonnen hast und wo du dich dann aber vielleicht zu sehr zurückgelehnt hast. Und das ist genau die Gefahr, die halt jetzt auch wieder besteht. Wie gesagt, da muss sich halt einfach noch ein bisschen was ändern. Sicherlich sind wir vielleicht ein bisschen überkritisch, aber das hängt auch damit zusammen, dass wir wirklich auch in der Rückrunde viel Scheiße erlebt haben und man kann sich halt auch nicht darauf ausruhen, auf der Leistung, die halt gezeigt wird, weil halt vieles wirklich nicht stimmt. Es ist klar, super, dass wir weitergekommen sind. Zum Glück hat uns nicht das Wolfsburg-Schicksal ereilt, die vollkommen zu Recht auch nicht weitergekommen sind, ja, oder halt Leverkusen, die vielleicht auch ein bisschen Pech hatten, wobei ich weiß nicht, ob es Pech ist, wenn man eine 3-0-Führung komplett verschenkt.
Ja, also ich glaube, das ist dann schon, das ist dann so, wie war das, Hochmut kommt vor dem Fall, 3-0 vorne und alles wunderschön und wollen wir nicht schon mal irgendwie Shampoos trinken und dann kriegst du nachher dann noch so 4 Dinger eingeschenkt.
Das ist schon heftig.
Ja, ja. Kann ist, halt nicht jeder.
Nee. Also insofern, es sind einige Mannschaften halt auch, die es nicht geschafft haben, wir haben es geschafft, aber trotzdem, gegen einen richtig starken Gegner, da wird es halt auch mit der Leistung, mit der Einstellung auch gar nichts. Und ich meine, theoretisch könnten wir jetzt auch schon zum nächsten Gegner kommen. Wer kommt denn? Eintracht Braunschweig. Und wer, auf welchem Tabellenplatz sind die? Eins. Das ja. ist, hat zwar die, natürlich noch keine große Aussagekraft, aber die haben zwei Spiele gehabt, da haben sie beide gewonnen und das als Aufsteiger.
Ja, das zum einen und zum anderen natürlich dann auch im Pokal gestern gegen die Bayern 3-0 verloren. Aber was ich so gesehen habe, waren die jetzt auch nicht so unkämpferisch da dabei.
Nee, gerade abwehrtechnisch. Ganz ehrlich, die Bayern haben zwei Elfmeter bekommen. Das waren auch eigentlich klare Elfmeter. Gerade der zweite war ein ganz, also ich weiß, den ersten habe ich jetzt nicht so ganz genau verfolgt, aber der zweite war für mich auch ein ganz klarer Elfmeter. Das war schon blöd gemacht von dem Abwehrmann der Braunschweiger. Aber im Endeffekt haben sie die ersten beiden Gegentore durch Elfmeter bekommen und nicht aus dem spielerischen Fluss heraus. Und du hast gemerkt, dass die wirklich richtig gut in der Abwehr gestanden haben. Und da tun wir uns doch natürlich auch schwer.
Ja, das ist ja das, was ich dann sage. Also wenn wir da nicht zum einen nicht mit dem nötigen Kampf an das Thema rangehen und zum anderen halt auch mal so diese Kleinigkeiten so ein bisschen abstellen, dass wir den Ball 3 Meter wegstoppen, dass wir nicht in der Lage sind, mal einen Pass über 5 Meter zu spielen. Ja, ich verlange ja gar nicht, dass die langen Bälle über 40 Meter vorne beim Richtigen ankommen, wobei das halt auch schön wäre, wenn du mit dem System spielst, aber zumindest so die kurzen Dinge, dass die halt durchkommen. Ja. Ja, und dass du halt nicht einfach stehen bleibst, wenn zwei Gegenspieler um dich rumstehen, sondern halt auch mal versuchst, dich so ein bisschen anzubieten.
Ja, das ist das A und O, wie du schon gesagt hast, aber es fängt an mit dem Ball abstoppen. Ja, du bekommst einen Pass und da ist das viel zu weit und da ist das Ding schon weg und das ist so oft bei uns in den letzten Spielen. Ja. Und es war auch, selbst gegen Halle war es, das hat die eine oder andere gefährliche Torchance für Halle erst eröffnet, dass wir den Ball so weit weggestoppt haben, wo du dir denkst, meine Güte, das sind Fehler, die darfst du in der A-Jugend, in der B-Jugend oder in der C-Jugend nicht machen. Ja, und die werden da noch gemacht. Ich meine, das sind halt Fehler, die können eigentlich nicht mehr auf dem Niveau angehen. Und da muss man sich halt dann irgendwo auch zusammenreißen. Ich weiß nicht, aber es ist momentan immer noch dieses kollektive Versagen. Ich habe eigentlich gedacht, Kockmaz kommt rein und Kockmaz spielt ganz gut. Kockmaz war auch beschissen.
Ja, also da kannst du, glaube ich, einen Großteil von der Mannschaft, wenn wir jetzt mal auf das vergangene Wochenende nochmal kurz zurückblicken, nehmen und den einen überziehen, weil sie da halt alle geschlossen irgendwie scheiße waren. Also das kann man dann auch wieder ins Positive sagen, wegen so, ja, mannschaftliche Geschlossenheit, wenn sie schlecht spielen, spielen sie wenigstens alle schlecht.
Ja, das kann man sich gut schön reden. Genau, ja. Aber es muss halt de facto gegen Braunschweig, das ist am Sonntag um 13.30 Uhr geht's rund, auch eine, also für mich grausame Zeit.
Spätestens ja, direkt nach dem Aufstehen kannst du so direkt mit deinem Frühstücks, du als ewiger Student, wollte ich jetzt schon fast sagen, kannst du mit deinem Frühstücksbrötchen und deinem grünen Tee, kannst du dich dann da vor den Fernseher setzen und kannst dir Eintracht gucken. Ich meine, es gibt sicherlich auch Schlimmeres.
Ja, genau. Ich brunche dann und es ist genau 13.
Ah, der noble Student geht brunchen. Ja, so ist
nein,
das also.
Idee. Nein, aber spätestens dann merkst du, du bist in der zweiten Liga angekommen, wenn du um 13.30 Uhr ein Spiel hast. Das ist natürlich dann schon krass. Aber wie gesagt, das geht gegen Braunschweig. Die sind top motiviert, haben sich wacker geschlagen gegen die Bayern, muss man wirklich sagen. Die haben sich ja überhaupt nicht abschlachten lassen. Offensiv waren sie auch nichts. Also ich meine, das war auch gestern kein Spiel, wo du sagen kannst, boah, war das toll, ja? Es war eigentlich ein ziemlich langweiliges Rotzespiel, ja.
Aber sie haben halt gekämpft. Also.
Aber sie haben wirklich gekämpft und genau das ist das Problem, was ich bei der Eintracht halt momentan sehe, dass wir noch zu wenig kämpfen für unsere Punkte. Ja. Und da gehen wir halt unter und da muss ich wirklich noch einiges ändern, damit wir irgendwie da mit Punkten nach Hause kommen. Ich will auch nur einen. Also natürlich will ich drei, aber nimm mal einen Punkt aus Braunschweig mit, das ist schon gar nicht so schlecht.
Ja, ich würde es dann an der Einstellung festmachen, ja. Also wenn sie gekämpft haben, wenn der Wille da war und es reicht am Ende des Tages nur für den einen Punkt, geht's für mich in Ordnung. Wenn es 3 Punkte sind, umso besser. Ja, wenn sie dann halt wieder wie Falschgeld alle über den Platz fallen und halt dann, was weiß ich, 4-0 vorgeführt werden, ja, dann bitte Sonntagabend 18 Uhr antreten zum Straftraining mit 2 Medizinbällen.
Ja.
Ja, geht's zum Waldlauf.
Ja. Es ist halt, ja, aber man tut sich halt momentan halt auch als Eintracht-Fan, ist mir, also ich bin schon wieder ein bisschen skeptisch so, weißt du? Es ist die Einstellung, also nach vor dem ersten Spiel, weil ja auch in der Vorbereitung alles relativ reibungslos lief, aber man weiß ja als Eintracht-Fan auch, wenn die Vorbereitung reibungslos läuft, hat es überhaupt nichts zu sagen, wie die Saison läuft. Ja, aber vor dem Viertspiel war ich eigentlich sicher, wir haben ganz gut eingekauft und wir können Gas geben. Aber während des Fürth-Spiels ist schon die ganze Euphorie schon ein bisschen, natürlich haben wir dann 3-2 mehr oder weniger glücklich gewonnen, das war schon ganz gut, aber man hat schon gemerkt, das wird ein hartes Stück Arbeit. Und genauso ist die Zweitligasaison auch. Und Braunschweig ist jetzt total euphorisch durch den Aufstieg und so weiter und so fort. Das werden alles harte Brocken. Und dann dann das nächste Spiel ist dann ein Heimspiel, das ist dann Montag, da geht's gegen Fortuna Düsseldorf. Es sind schwere Spiele, auch in der zweiten Liga.
Es ist halt viel Kampf drin. Also du hast halt nichts, was auf einem technisch ansprechenden Niveau ist. Es geht halt hier mehr um den Kampf. Und auf den müssen wir uns einlassen. Ja? Was das Thema Vorbereitung angeht, zum einen, Vorbereitung kannst du nie so richtig aus meiner Sicht für relevant nehmen, weil es halt immer Spiele sind, wo es in Anführungszeichen um nichts geht, für beide Mannschaften. Und zum anderen sprechen wir hier von der Eintracht. Das, was da in der Vorbereitung war, kannst du im Regelfall halt nicht wirklich auf die Saison übertragen. Und wenn du es auf die Saison übertragen kannst, dann nur auf die Hinrunde.
Ja, stimmt, ja.
Das ist halt so das Thema, wir müssen halt auch überlegen, um welchen Verein es hier geht, und da kennen wir uns ja jetzt dann doch lang genug mit aus. Für mich noch so eine spannende Frage jetzt fürs Wochenende ist, wie die Aufstellung aussehen wird. Jagba ist verletzt, Zavelas noch nicht fit. Also sehen wir hinten links Köhler, oder?
Das ist die für mich einzige Möglichkeit. Also leider, ich finde es nicht gut, aber wir haben ja sonst keinen im Kader. Und das ist das Einzige, was mir noch einfällt, dass wir halt Köhler reinsetzen nach links. Es war auch kein Spieler bisher dabei, der sonst immer in unserer Aufstellung ist, der schon mal großartig Linksverteidiger gespielt hat. Ich weiß nicht, wir haben ja jetzt diesen Schmidt gekauft. Ich glaube, ich kann mich nicht erinnern, dass er das mal gespielt hat. Also insofern...
Nee, wüsste ich jetzt nicht, aber du bist da jetzt auch eher so der Spezialist für.
Nee, wenn, hat er eher mal auf rechts gespielt, aber auf links ist nicht seine Position, deswegen bleibt nur Köhler übrig. Und deswegen wird er halt auch zunehmend jetzt in die Pflicht genommen, um seine Leistung mal wieder ein bisschen nach oben zu schrauben. Also, wie du gesagt hast, links wird wahrscheinlich der Köhler spielen. Wie ist jetzt die ganze Torangelegenheit, die Torwartangelegenheit?
Ja, das wäre jetzt so mein nächster Punkt gewesen. Haben wir das Thema Torwartfrage jetzt wieder mit aufgemacht? Mich hat es jetzt nicht so wirklich verwundert, dass Oka am Wochenende im Tor gestanden hat. Und die Alex wird sicherlich auch gefreut haben.
Ja.
Weil zumindest in dem Training, was wir uns, Alex und ich uns kurz angeguckt haben, wo es ja auch ein paar Fotos von auf unserer Seite zu sehen gibt, na, da meldet sich die Frau Alex doch schon über Twitter, jawohl, macht der Oka momentan für mich so den sicheren Eindruck. Klar, Kessler ist dann mehr so der Akrobat, der sich dann da halt quer in die Luft legt, ja, aber dabei halt auch entweder den Ball nicht erwischt oder halt auch wieder so dieses klassische 2 Meter nach vorne abprallen lässt. Und da war Oka zumindest in dem Training, was wir uns angeguckt haben, halt einfach sicherer, dass er so Spirenzien halt nicht gemacht hat und den Ball halt festgehalten hat. Das würde ich halt einfach auf seine Erfahrungen dann auch zurückführen. Also ja. Mich persönlich würde es nicht wundern, wenn er bedingt durch seine Leistung und vielleicht auch, wie er sich dann im Training präsentiert, jetzt dann am Wochenende wieder im Tor stehen wird. Die Frage ist halt eben dann auch wieder, was vermittelst du dem Kessler da dann für eine Botschaft? Hast du dann wieder so eine Fährmann-Geschichte, wo du dann, den dann halt auch wieder zum Teufel lagst, in Anführungszeichen, weil du ihn halt einfach nicht spielen lässt? Ja? Oder hast du auch das, was ich mir auch schon überlegt habe und die Alex auch gerade hier bei Twitter noch reinschiebt, machst du dann eine Trennung, dass du sagst, Kessler Bundesliga und Oka darf im Pokal ran?
Ja, das ist dieses englische Modell, ich nenne es jetzt einfach mal englisches Modell, weil es halt bei den Top-Mannschaften in England halt gang und gäbe ist, dass der erste Torwart in der Liga spielt und der zweite Torwart spielt im Pokal. Welcher Pokal es jetzt auch ist, gibt es ja verschiedene in England. Aber das ist das, was ich sage, okay, das ist gangbar. Damit würde ich mich auch noch zufrieden geben, wo du sagst, okay, wir brauchen im Pokal gerade immer jemand, der immer auf dem Punkt ist, auch über genügend Erfahrung verfügt, um eine relativ unsichere Abwehr doch noch zu einigermaßen zu stabilisieren. Und da würde ich einen Oka nehmen, das kann ich noch nachvollziehen. Aber ich würde es als ganz krassen oder als Kardinalfehler bezeichnen, wenn du jetzt schon wieder die Flint ins Korn wirfst und sagst, nee, Kessler, hast jetzt 2 schlechte Spiele gemacht, jetzt rechnen wir nicht mehr mit dir. Das kann so nicht laufen. Die wenigsten Torhüter funktionieren von Anfang an bei ihrem neuen Verein. Es braucht einfach eine gewisse Einübungszeit oder Einspielzeit. Das merkt man gerade mit der komplett neuen Abwehr. Da ist es auch natürlich, dass du mal Fehler machst. Und ich finde, man kann jetzt diesen Weg gehen. Man kann sagen, okay, im Pokal. Und in der Liga bauen wir jetzt einen Kessler kontinuierlich auf. Weil lass den mal 10 Spiele machen. Das ist kein schlechter und der wird gut. Da hätten wir auch, wir hätten sonst jemanden holen können. Wenn du in einem gewissen Alter, ein gewisses Alter noch nicht erreicht hast als Torhüter, bist du einfach unsicher. Ja, gerade weil du halt viele Mechanismen in dem betreffenden Verein noch nicht kennst oder dich noch nicht so. Ich meine, wie viele Saisons in der ersten Liga hat der Kessler gespielt? Eine. Er hat eine volle Saison jetzt bei St. Pauli in der ersten Liga gespielt. Das ist aller Ehren wert, aber das ist auch noch kein großer Erfahrungsschatz, aus dem er schöpfen kann. Und ja, stimmt, deswegen muss er für mich in der Liga auf jeden Fall spielen. Sonst machst du einen Fehler, weil du baust hier mit Oka Nikolov auch nicht auf die Zukunft. Ich find's gut, dass man sagt, okay, Nikolov, Pokal, weil Pokal ist wichtig, auch finanziell wichtig. Aber trotzdem, der Kessler muss schon unser Perspektivspieler sein, den wir für mehrere Jahre als Nummer 1 Torwart installieren. Weil sonst hätten wir auch nicht holen brauchen. Als Nummer 2 oder so, das wäre Quatsch gewesen. Ich meine, natürlich hätte es sowieso andere Torhüter auch noch gegeben, die ich auch gut gefunden hätte, wie ein Sippel, wobei der ja auch mit internen Querelen bzw. persönlichen Querelen jetzt irgendwie zu kämpfen hat. Aber der Kessler ist für mich auch ein guter Mann und den muss man jetzt einfach mal dauerhaft in der Liga spielen lassen. Dann zeigt er auch hundertprozentig seine Leistung.
Dann machen wir das doch so. Mittelfeld, Schwegle wird mit Sicherheit wieder kommen.
Ja.
Für mich hier die spannende Frage, was ich auf jeden Fall mal testen würde, wäre Matmur mal von Anfang an ranzulassen.
Mhm. Finde ich gut.
Ich denke, der hat durchaus, vielleicht jetzt noch nicht so hundertprozentig sein Potenzial gezeigt, aber ich denke durchaus, dass er in der Lage ist, da mal so ein bisschen Druck auf rechts zu machen. Wenn du einen Köhler hinten links hast, dann linkes Mittelfeld, bleibt ja dann eigentlich nur noch ein Korkmaz übrig.
Ja. Tja, ein Korkmaz. Aber der hat sich halt auch nicht empfohlen im letzten Spiel, ne?
Nee, nicht wirklich, aber wen willst du ansonsten da als linkes Mittelfeld bringen? Meier auf der Außenbahn wieder? Kayo auf der Außenbahn? Hat jetzt auch nicht wirklich so sauber funktioniert.
Nee, also Kayo auch auf keinen Fall. Meier würde ich ihm im Zweifel dann schon noch wieder stellen, weil er halt vielleicht immer wieder die Buden macht. So ist es halt, ne? Meier, Phantom, siehst du die ganze Zeit nicht, aber macht halt momentan noch die Dinge. Und ist ja momentan noch einigermaßen akzeptabel drauf. Ja, oder du stellst halt Meier mal wieder nach ganz vorne. Na, das ist halt auch so eine Sache. Ich denke, dass Meier auf jeden Fall nicht aus dem Spiel rausgelassen wird. Ich denke schon, dass er auf jeden Fall spielt. Ne?
Wäre jetzt auch so meine Tendenz. Also ich persönlich würde jetzt auch wieder auf so ein 4-4-2 tippen und den Meier halt so ein bisschen zentraler, weil er da halt dann doch mal so seine Schüsse aus der zweiten Reihe und vielleicht auch mal bei einem Kopfball dann mitmischen kann. Das kriegst du halt schwer hin, wenn du den irgendwo auf der Außenbahn beschäftigst. Unsere Chef-Soufflöse hat gerade noch Fenin eingeworfen als linkes Mittelfeld. Ja, ich denke, das hat er auch schon das eine oder andere gemacht. Könntest du auch dann mal bringen.
Ja.
Wenn du in dem Modell dann halt zwangsläufig die Pause verpasst, wäre einem Rode. Wenn du sagst, Schwegler spielt, Meier spielt, Matmur, Fenin, dann ist da für ein Rode im Mittelfeld halt kein Platz mehr im Moment.
Ja, Rode ist halt aber auch eigentlich so ein... Ja, ich weiß nicht. Rode würde ich halt aber hier auch spielen lassen. Ne? Das
ist ja gut, aber irgendeinen Tod musst du sterben, oder? Du musst halt dann einen Stürmer vorne wegstreichen und sagen, Meier so als zurückgezogene Spitze und dafür dann ein Schwegler und ein Rode im zentralen defensiven Mittelfeld.
Ja, ist wahrscheinlich sogar die realistische Variante, wenn du überlegst, dass wir ja wahrscheinlich auch nicht Harakiri-mäßig mit so vielen offensiven Leuten nach Braunschweig beziehungsweise unsere Aufstellung dahingehend machen. Ich denke schon, dass man hier auch gewillt ist, beziehungsweise erstmal das vordringlichste Ziel hat, erstmal keinen Gegentor reinzulassen, was schon schwierig genug ist, und halt mal bedacht wahrscheinlich ein Tor machen oder so, ja, weil ich denke nicht, dass wir zu offensiv unsere Aufstellung angehen lassen werden. Ich denke schon, dass es ein bisschen defensiver wird. Insofern glaube ich fast, dass wir nur mit einer wirklichen Spitze spielen und vielleicht Meier zurückgezogen. Genau das denke ich.
Und ja, dann hängst du zwangsläufig wieder in diesem System Gekas drin, ja, weil die einzige Spitze, die du dann da sehen wirst, nach der Leistung aus dem Pokal und dem Gedanken, dass er sich empfehlen muss für die Transferliste, wirst du einen Gekas da vorne sehen und dann wirst du wieder mit langen Bällen nach vorne auf die einzige Spitze arbeiten. Dann brauchen wir auch nur uns die letzten 10 Minuten anzugucken, weil vorher wird sowieso nicht interessant.
Ja, ich meine, es ist halt schwierig, weil du musst halt sehen, von den Stürmern hat sich momentan noch keiner bis auf Gekas empfohlen. Ne? Also hoffe, bei allem Respekt, hat sich momentan noch nicht so wirklich gut eingefunden. Das ist halt, und Fenin ackert viel, aber eigentlich auch, es ist
ja halt auch in vielen Kunst. Fällen in vielen Fällen dann halt auch wieder so die Theorie, dass er halt versucht, dann den Ball da mehr oder weniger über die Linie zu tragen und noch an einem Spieler vorbei und noch an einem Spieler vorbei. Vielleicht müsste er da halt auch einfach mal entweder früher abspielen oder gucken, dass er schießt. Mhm. Vielleicht wird es dann auch wirklich so sein, dass man auch hier wieder so ein bisschen versucht, das Ganze über die Konditionsschiene zu fahren, dass man sagt, okay, wir spielen mit einer Spitze am Anfang und langen Bällen und lassen die Jungs halt ein bisschen laufen und gehen dann so ab der 70., 75. Minute in die Offensive und bringen dann noch einen zweiten Stürmer.
Ja.
Ist auch eine Theorie, die du mal machen kannst. Ich meine, Pokal hat es jetzt funktioniert, aber halt auch da eigentlich dann ja Klassenunterschied. Dem Viertligisten geht tendenziell wahrscheinlich eher irgendwo so um die 70. bis 80. Minute die Puste aus.
Stimmt, ja. Die einzige Möglichkeit, die ich halt noch sehe, weil wir jetzt auch in unseren Überlegungen auch vielleicht Rode draußen gelassen haben, theoretisch könntest du auch sagen, okay, ich lasse den über drei Spiele schlecht spielenden Schildenfeld jetzt nochmal draußen und setzt den Rode in die Innenverteidigung, könntest du auch machen. Er hat auch schon das ein oder andere gute Spiel in der Innenverteidigung gemacht, wenn wir ihn jetzt unbedingt zwangsläufig noch mit reinbringen will.
Ja, dann hast du aber halt auch wieder das Problem, wenn du sagst, du willst auf der einen Seite gerne Abstimmung und Sicherheit in der Abwehr haben und nimmst dann da halt wieder einen raus und dann müssen die sich wieder irgendwie aufeinander abstimmen und gucken, ist da natürlich auch wieder ein tendenzielles Risiko, was du eingehst.
Ja. Also ich sehe, es mangelt uns nicht an Alternativen, zumindest wenn du die Linksverteidigerposition ausnimmst, ja, also wo, weil die Linksverteidigerposition ist die einzige Position, wo wir wirklich stark zu kämpfen haben. Ansonsten haben wir überall genug Leute, nur die betreffenden Leute müssen halt mal ihre Leistung zeigen, ne?
Ich wollte gerade sagen, also wir haben, was das Personal angeht, so auf den meisten Positionen irgendwie eine Doppelt- oder Dreifachbesetzung. Was wir nicht da haben, ist der Konkurrenzkampf in Anführungszeichen, weil du dich halt meistens entscheiden kannst zwischen Not oder Elend.
Ja. Tja, deswegen, ich tue mir da auch schwer, jetzt irgendwie eine feste Aufstellung zu machen, weil ich einfach nur hoffe, dass es irgendwann mal eine richtige gibt, ja. Es ist momentan viel Wechsel, wie du schon gesagt hast. Im Endeffekt wäre es auch am besten, dass wir jetzt immer mit einer einigermaßen gleichen Aufstellung gehen, aber wenn so viele so schlechte Leistungen zeigen, kannst du sie nicht immer wieder aufstellen. Das geht halt einfach nicht. Ja. Insofern, ich bin auch teilweise da echt heute überfragt, wenn es um die Aufstellung geht, weil ich immer noch so negativ geprägt bin von den ganzen letzten Spielen.
Dann gestehe ich dir zu, dass du das Aufstellungsthema offen lässt, dafür darfst du mir aber einen Tipp sagen.
Na, das kann ich gerne tun und ich bin ganz optimistisch und sage, dass wir uns irgendwie ein 2:1 ergaukeln.
Ein 2:1 für uns, ja. Wenn wir die Theorie aufrufen, dass wir dieses Kessler-Bundesliga-OK-Pokal-Ding fahren, was für mich relativ plausibel klingt, dann gehe ich auf jeden Fall davon aus, dass wir einen kassieren. Ich sag mal, Gekas wird sich wieder mit zwei Toren präsentieren und Meier wird da auch noch irgendwie seine langen Füße dazwischen haben, also ich sage 3:1 für uns.
Das klingt klasse, bin ich auch dabei. Finde ich gut.
Können wir, glaube ich, auf jeden Fall mit leben, wären dann 7 Punkte aus den ersten 3 Spielen, die Runde im Pokal weiter, da können wir uns dann, glaube ich, können wir dann erstmal so weit ganz zufrieden mit sein.
Auf jeden Fall. Und wenn die Leistung an sich stimmt, wäre ich zur Not auch mit dem Unentschieden zufrieden, habe ich ja vorhin schon angedeutet, aber wie gesagt, es ist maßgeblich, ist wirklich die Leistung und wenn dann noch die guten Punkte dazu kommen, sagt keiner Nein bei uns.
Ja. Ja, ich bin mit meinen Themen durch, hast du noch was?
Nee, also ich habe eigentlich auch gar nichts positiv, weil da gab es ja auch im Vorhinein viel Trubel, wenn man überlegt, wie lange doch ein Spielort gesucht wurde für das Problem-Pokalspiel, ja, gegen Halle. Es blieb alles ruhig. Das finde ich gut. Es gab ja keinen großartigen Stress, man hat nichts mitbekommen. Für negatives Aufsehen hat dieses Mal das Spiel BFC Dynamo gegen Kaiserslautern gesorgt mit vielen erschreckenden Szenen. Die sind uns als Eintracht-Fans zum Glück erspart geblieben. Kleine positive Erwähnung am Rande, vielleicht sind wir doch alle gar nicht so grausam.
Nee, also ich denke auch, dass da im Vorhinein einfach zu viel auch hochgekocht worden ist. Es ist positiv, dass nichts passiert ist, dass da alles reibungslos, was an Abreise etc. Angeht, funktioniert hat. Ich denke, das Spielfeld hat auch für die ganze Geschichte durchaus ausgereicht. Stadion würde ich es jetzt nicht nennen, das ist halt ja, also sagen wir, es ist kein Stadion, wie wir es gewohnt sind oder wie wir es vielleicht erwarten. Es ist halt mehr so die Kategorie des etwas größeren Sportplatzes, aber hat Halle, denke ich, ganz gut gemacht und hat soweit gepasst und von daher können wir alle froh sein.
Ich denke auch.
Ja, dann war das Folge Nummer 50 des Eintracht Frankfurt Podcast. Freuen uns über Feedback, Kommentare, freuen uns über Fans auf unserer Facebook-Seite, weil es nicht sein kann, dass der Kollege Sebastian hier bald das Zehnfache an Fans hat von uns. Also von daher da mal schön klicken, Fan werden und ja, macht glücklich und so. Nicht? Ja, dann sind wir durch für die Woche und melden uns in gewohnter Art und Weise in der kommenden Woche mit 3 Punkten gegen Braunschweig dann wieder. Macht's gut. Genau.